Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Rugby-Podcast-Vorpass. Big G und ich sind wieder am Start und ja, leider ist unser Lieblingsturnier jetzt zu Ende. Big G Six Nations ist vorbei. Was machen wir jetzt die nächsten Wochen hin?
Ich habe schon nachgeschaut, es ist Vorfreude auf die Sommertouren, obwohl dafür sind es noch 4-5 Monate hin, sage ich mal so. Deutschland, Bundesliga fängt wieder an. Also ich sehe da überhaupt, kann man halt schlechter zuschauen, aber die Spannung ist gleichbedeutend mit der Spannung der Six Nations, denke ich.
Wo und wie hast du geschaut am Wochenende?
Wo fangen wir an? Also ein Spiel habe ich nicht geschaut, so viel kann ich schon mal sagen, und das war Wales Italien. Dann habe ich noch zu Hause geschaut und das letzte Spiel habe ich bei Mauli geschaut, dem Kollegen, weiß nicht, hast du den kennengelernt?
Rugby League Kollege, ja.
Rugby League Kollege, der genau, aus Unterführung vom Training, der besitzt nur zwei T-Shirts, einmal Rugby League Deutschland und einmal irgendein Heidelberg T-Shirt oder so vom HRK.
Meinst du Rugby-mäßig oder so in seinem gesamten Leben?
In seinem gesamten Leben, weil er wirklich nur mit den beiden Sachen rumläuft. Okay. Weil er glaube ich mal vor x Jahren in der zweiten Mannschaft von Heidelberg gespielt hat oder so. Damit ziehe ich ihn halt die ganze Zeit auf. Auf jeden Fall war ich bei dem zu Hause zum dritten Spiel. Und du?
Ich wollte mit meinem Freund in Irland gucken zu Hause und dann hat sich plötzlich ergeben, dass sein Sohn den Corona-Test positiv den Tag davor hatte und dann haben wir doch lieber getrennt voneinander. Das heißt, ich habe einfach zu Hause bei meiner Mutter das geschaut, alleine und habe eigentlich ganz in Ruhe mehr oder weniger alle drei Spiele geschaut. Und,
also messerscharfe Analyse wird es dann heute geben, weil du auch nüchtern hoffentlich warst, einigermaßen.
Ich war, genau, hab auch zu meiner Freundin eben gesagt, dass ich in Irland die ganze Zeit keinen Alkohol getrunken habe, außer den Homebrew von meinem Freund kurz gekostet, so ein Lager für dich, Big G, du warst auch ein Homebrew-Fan. Und ansonsten eigentlich tatsächlich nichts getrunken habe, ohne Werbung zu machen, Guinness alkoholfrei getrunken und es schmeckt eigentlich
Bullshit. Ganz okay. Ja. Im Ernst, okay.
Ich musste halt Freitagabend fahren, beziehungsweise habe dann meine Freundin so auch dann nach Hause gefahren und genau das habe ich alkoholfrei gemacht und es war eigentlich okay. Das fand ich positiv überrascht, sage ich mal so. Okay. Aber zurück zu den Spielen, genau, ja, ich durfte das halt nüchtern und irgendwie mit Analyse, beziehungsweise, genau, wir können das wahrscheinlich jetzt ein bisschen mehr Analyse tätigen. Ich fand auf jeden Fall natürlich das Highlight wahrscheinlich trotzdem das Italien-Wales-Spiel, beziehungsweise die letzten paar Minuten und wie es ausgegangen ist. Ich muss mal zugeben, oder beziehungsweise jeder zu Hause weiß, dass ich relativ große Kritik Richtung Italien geschmissen haben in den letzten Jahren. Muss man aber wirklich Chapeau sagen, dass dieses Jahr irgendwie eine Entwicklung zu sehen war. Das hatten wir ja dann auch über das Turnier gesagt, aber jetzt wurde auf jeden Fall gekrönt mit dem Sieg genau auswärts. Ich meine, das ist schon eine Leistung, oder?
Ja, aber.
Okay.
Also Wales hätte das ganz klar gewinnen müssen und hatte auch die Chancen. Und eine Schwalbe macht noch keinen Sommer. Also wer hier zugehört hat, du auch hoffentlich. Ich habe Italien die Verbesserung gesehen, schon im Frankreich-Spiel. In der Verteidigung, da hat man nicht mal eben sich 50 Punkte einchecken lassen, wie noch die Saison davor oder davor. Da ist einiges passiert, aber an jedem, also 98 von 100 Spielen gewinnt Wales das halt. Ne? Es sind halt mehrere Faktoren zusammengekommen. Einige Spieler waren vielleicht nicht ganz so frisch. Die Körpersprache hat man gesehen, war nicht ganz so ansprechend. Einige Ref-Entscheidungen, die 50-50-Dinger, sind doch schon in Italiens zu Italiens Gunsten ausgegangen. Und an jedem anderen Tag wird Wales das Ding gewinnen. Ich freue mich natürlich riesig, bin auch überhaupt nicht verbittert, dass ich das Spiel nicht gesehen habe eigentlich, weil ich draußen unterwegs war und sonst gucke ich mir jeden Scheiß an im Rugby, ja. Schaue mir halt irgendwie Zypern gegen sonst irgendwelche Spiele an oder Georgien gegen Argentinien 2 und das ist das einzige Spiel, was ich verpasse. Und dann wird das halt so spannend, ja. Das nervt mich schon sehr, aber
also du sagst eher, Wales hat das Ding verloren und Italien
als Italien gewonnen. Ja, also ich will, also geil, wir haben uns alle gefreut. Unser Freund, der Fullback, der kleine 15er Capuzzo, was Capuzzo, ja genau, der gesteppt hat und dazu eigentlich den Grundstein dafür einen Sieg dann am Ende gelegt hat, sage ich mal so. Ich meine, letzte Woche habe ich mich noch über den lustig gemacht oder so, aber so einen Versuch darfst du dir eigentlich als Wales gar nicht einschenken lassen in der letzten Minute. Also das ist geil anzusehen, klar. Finde ich geil, findest du geil, ich fand es in der Wiederholung geil. Ich kenne Leute, die sagen, ah ja, ich habe es mit meiner Freundin geschaut und das Spiel hat mich zum Riesenfan von Rugby gemacht, bla bla bla. Das ist ja auch super, aber... Also hast du mal die Wales-Spieler gehört nach dem Spiel, was sie gesagt haben?
Nee, das habe ich gar nicht gesehen.
Also die waren alle halt fassungslos oder so, weil die gesagt haben, also sowas in 100 Jahren nicht oder so. Ne? Dass selbst der Man of the Match geworden ist, Josh Adams, glaube ich, der seine Medaille dann noch abgegeben hat an Capuzzo, naja, wie auch immer. Der meint, der hat halt gesagt, ja, einige von den Boys waren heute halt nicht da, ne? Die waren halt nicht switched on oder so, ne?
Ja, aber ja.
Das ist halt schon deutliche Kritik an seinen Teammitgliedern, ne? Einige Pässe sind halt nicht angekommen. Es waren mit 2-3 Großchancen da.
Ja.
Aber gut, wenn man die nicht legt, ja, dann hat Italien auch verdient zu gewinnen. Nur glaube ich jetzt nicht, dass wir in den nächsten Jahren hier den italienischen Mega-Aufschwung sehen werden.
Also. Nee, aber vielleicht so ein Rückkehr zu einer halbwegs wettbewerbsfähigen Mannschaft, was in den letzten Jahren es nicht gab. Also es gab halt sonst in den Jahren immer engere Spiele zwischen Schottland, Italien und Frankreich und Italien und solches. Und also vielleicht das wäre schon irgendwie, dass es halt nicht irgendwie so, man fährt nach Rom und gewinnt mit 50 Punkte oder sowas. Ne? Also das wäre vielleicht schon ausreichend meiner Meinung nach.
Genau, ja, also wie gesagt, ich freue mich schon immer, aber ich bin halt wahrscheinlich, weil ich einfach sonst nüchtern und langweilig bin oder so, aber da soll man jetzt mal die Kirche im Dorf lassen.
So, lass uns eine Gesamtzusammenfassung später machen, aber dann gehen wir direkt zum Irland, Schottland. Irland gewinnt 26-5, eigentlich relativ eindeutig das Spiel. Irland hatte so ganz am Schluss gewartet mit dem Bonus-Point-Sieg und durfte dann damit zumindest ein bisschen Druck auf Frankreich ausüben. Dass es halt vielleicht um das Gesamtsieg des Turniers gehen würde, was halt natürlich am Ende nicht gereicht hat, aber relativ Einbahnstraße fand ich für das Spiel Irland-Schottland.
Einziger nicht erhöhter Versuch von Schottland vom Prop, glaube ich, von Showman.
Was, wo du hattest, wo wir uns geschrieben haben, du hattest dich relativ doll darüber aufgeregt, obwohl Wayne Barnes es in der Zeitlupe wirklich dann nochmal angeschaut
hat. Ja, also da muss man sagen, unser Freund Barnsey hat es ja super erklärt, ne? Hat ja wirklich aktiv gesprochen, ja, das und das macht er, deswegen ist noch okay, deswegen gebe ich den Versuch, hat auch der englische Kommentator heute gesagt und so, das ist halt erstklassiges Refereeing, ne? Also, weil ihm ja bewusst ist, dass halt so viele Leute ihm zuhören, dass er das wirklich explizit seinen Gedankenprozess erläutert. Und das ist auch super für Leute zu Hause, denke ich, die vielleicht manchmal nicht so viele Ahnung von Referee-Entscheidungen haben. Ja, ich habe mich wahrscheinlich ein bisschen aufgeregt, aber kann halt auch damit leben, ja. Aber wenn das halt der einzige Versuch von deinem Team ist,
also mein erstes Gefühl, dass es schon so wie eine krabbelnde Bewegung schon war, aber in der Zeitlupe dachte ich, naja, das erste Mal geht er so quasi zu Boden, liegt da und darf den Ball platzieren. So hat auch Barnsey, unser Old Mate, das auch beschrieben. Mein erstes Gefühl war so, dass es halt irgendwie so, so holprig war, seine gesamte Bewegung in dem Sinne. Aber dann, als ich das in der Zeitlupe gesehen habe, dachte, okay, er fällt zu Boden quasi und liegt da und kann den Ball einmal platzieren. Also das ist ja erlaubt. Also deshalb fand ich das nicht so fragwürdig, wenn ich ganz ehrlich bin.
Ja, aber okay, lassen wir das stehen. Ist ja ganz gut. Wenn wir jetzt beim gesamten Spiel bleiben, Schottland, weiß nicht. Also für die, die es nicht mitbekommen haben, Schottland hat krass durchgewechselt. Einige Spieler sind nach dem Italien-Spiel, glaube ich, ein Spieler, verbotenerweise noch weggegangen oder so.
Ja.
Und es
was schon eigentlich mal passiert ist, ne? Das ist auch nicht das erste Jahr. Dafür gab es schon vor 2 Jahren Kritik, oder?
Ja. Ist halt die Frage Leadership-Issues, ne? Ich habe mich eben dran 2015, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Australien hat, glaube ich, in England gespielt. Ich weiß nicht, ob es die Weltmeisterschaft war. Aber auf dem Hotelzimmer, also es hieß halt keine Gäste im Hotel empfangen bei den Australiern. Und das war der Teamkodex, den die Leute selber aufgelegt haben. Da hatten Kirtley Beale und Adam Ashley Cooper, irgendwie seine Freundin war da, noch eine Freundin und die Schwägerin, 3 Mädels auf dem Zimmer oder so. Das hat irgendwer mitbekommen. Und deswegen sind die Leute schon nicht gestartet oder so. Ne? Und das ist auch nur einmal passiert. Und da, ich habe das Gefühl, bei Schottland, also wo wir gerade drüber reden, das war schon mal vor ein paar Monaten oder ein paar Jahren der Fall. Und das ist halt nicht besser geworden. Das ist halt die Frage, so wie intern, ne?
Ja.
Wie sehr wird Stuart Hogg ernst genommen als Kapitän? Wie ist generell das Gefüge? Ja, wenn es halt von der Kultur in deiner Mannschaft nicht stimmt und einige die anderen nicht ernst nehmen, ja, dann wird es halt schwierig, Rugby-Spiele zu gewinnen auf dem Niveau, denke ich. Also ich weiß auch gar nicht im Spiel, wie hast du, bevor wir jetzt auf Irland eingehen, wie hast du Schottland gesehen?
Wir können es vielleicht später in unserem bisschen so einen gesamten Wrap-up machen, aber nicht auf der Höhe, also nicht auf dem Level. Also grundsätzlich einfach die Idee quasi letzten Endes mit Shit, wer hat nochmal auf 10 gespielt? Der eigentlich aus 15er spielt. Also für mich war es halt so irgendwie, Blair Kinghorn, das ist irgendwie nicht als Experiment zu bezeichnen, aber irgendwie nicht wirklich die richtige Lösung war. Es hat irgendwie nicht so Fragen gestellt, was zum Beispiel jemand unter Druck gesetzt hat. Viele Leute haben darüber gesprochen, über diese Scrums und Irland gegen England und so, und natürlich, also haben schon darüber gesprochen, man weiß nicht, was legal war oder nicht und was auch immer, aber man hat dann nicht irgendwie das Gefühl, dass irgendwo an irgendeinem Punkt oder an irgendeinem Gebiet, dass Schottland stärker war und öfters eher, keine Ahnung, so irgendwie so Darcy Graham oder irgendwas so ein bisschen Spontanes, irgendwie so unberechenbar, aber irgendwie nicht als Gemeinschafts-Mannschaftsaktion war das Einzige, was irgendwie so, dass die Verteidigung durchdringen könnte. Also war nicht irgendwie so, dass man sagen könnte, oh krass, Irland muss halt aufpassen für die, wegen der ersten Reihe von Schottland oder oh krass, der Sturm. Also es war, weißt du, das war irgendwie, die waren halt, meiner Meinung nach in vielen Gebieten unterliegend und das war für mich irgendwie so nicht so schlüssig, wie ich verstehe, das ist halt so eine Problematik, aber andererseits mit Finn Russell, also wenn er bestraft werden soll, dass sie irgendwie feiern war oder irgendwas gebrochen war, dann warum ist er in der 23 überhaupt?
Ja.
Das ist halt so ein bisschen die Frage.
So eine halbe Bestrafung.
Ja, ist so, entweder, also muss mich hier umsetzen, aber entweder ist er bestraft und raus und sagt, hey, geht halt nicht und man bespricht, genau ein bisschen wie du das sagst, diese Leadership-Thema, also das wäre eigentlich ein Thema für Mannschaft eigentlich intern zu sagen, das hat eigentlich mit dem Trainerteam und so nichts damit zu tun, meiner Meinung nach. Also das wäre eigentlich intern zu regeln mit so ein starkes quasi Gremium von leitenden Spielern, also es muss nicht Stuart Hogg sein, aber es könnte halt eine Zusammenstellung sein zwischen, keine Ahnung, Ali Price, Johnny Gray, keine Ahnung, Stuart Hogg und weiß nicht, Hamish Watson oder sowas, irgendwie so, weißt du, also irgendwie, dass man es ein bisschen verteilt ist und dann sagt man, hey, puh, das ist irgendwie so ein bisschen gegen unseren Codex oder sowas. Weil letzten Endes dann irgendwie in der 23 so haben Finn Russell und dann, dass er aufkommt. Also ich hätte mit ihnen angefangen. Ich hätte trotzdem, wenn man gewinnen soll, und das soll Gregor Townsends Ziel sein, irgendwie trotzdem mit den besten 15 gestartet. Also ich weiß halt nicht so ganz, was der Plan war. Wir können halt später über Schottland in der Allgemeinheit sprechen, aber das hat mir so ein bisschen mit dem Move und grundsätzlich so ein bisschen der übergreifender Plan, so irgendwie, ne? Und wie gesagt, um zusammenzufassen, denke, dass Irland nicht irgendwie Angst hatte in irgendein 1:1 gegenüber oder sowas. Wie gesagt, mal Darcy Graham läuft also zu dem Versuch quasi, also dass er durchgebrochen ist, aber es war irgendwie so einzelne Aktionen und das reicht halt nicht auf dem Level aus.
Ja. Was sagst du zu, bevor wir jetzt weiter über Schüttel reden, zu Irland, das Spiel?
Fand ich grundsätzlich, dass einige Spieler sich immer wieder unter Beweis stellen könnten, dass die halt auf dem Top-Level halt gehören. Also Hugo Keaton hat sich jetzt einfach etabliert als Nachfolger von Rob Kearney. Das war so eine große Frage. Und das ist meiner Meinung nach beendet, diese Debatte. Ringrose ist auf jeden Fall ein leitender Spieler in der Mannschaft. Fehlt vielleicht so eine Paarung für ihn. Also Bondi war nicht so ganz, war nicht so insgesamt sein Turnier. Man hätte vielleicht Henshaw doch früher bringen können oder irgendwie starten können. Ich finde, James Lowe hat sich dann wirklich etabliert auf dem Level. Auf der anderen Ecke, Hansen hat einen recht ruhigen Tag, aber da entweder, also es gibt viel Wettbewerb dann auf den restlichen Positionen. Saxon, was soll man sagen, ist gesetzt. Also ich meine, der Vertrag läuft zu nach der Weltmeisterschaft, ist wirklich gesetzt. Gibson Park auch.
Aber wie gut war Jameson Gibson Park?
Ja, also, ich finde, das ist quasi sein Spielweise und wie ihr dann spielt, einfach passt zusammen wie Faust aufs Auge. Und das ist halt also einfach.
Ich sehe hier Conor Murray nicht hier als Starter, außer Jameson Gibson Park baut sehr ab halt. Ne?
Nee. Also ich finde es super. Also es ist halt fragwürdig, warum er jetzt einen 2-Jahres-Vertrag Central Contract bekommen hat, letzten Endes. Aber ansonsten würde ich mal sagen, dass es Gibson Park startet und jemand, der sonst, also Murrays hat einen anderen Spieltyp, sonst Craig Casey, der so ein bisschen eher Richtung Gibson Park kommt. Also diese Neun, der so ein bisschen Vorteilslinie angreift, schnelle Pässe, schnell zum Rocks. Und das ist halt Murray einfach nicht. Aber weitergehen, also jemand wie Tyke Byron wirklich gesetzt, also muss halt starten für mich, egal wo, aber jetzt war es halt auf der zweiten Reihe. Kaelin Doris, also glaube ist besser auf der Nummer 8. Van der Fleer einfach auch gesetzt. Also sind für mich auf Blick auf den weiteren Horizont für Weltmeisterschaft so Leuten, die wirklich gesetzt sind, wo man sagt, okay, viel Spielraum auf der ersten 15 gibt es halt gerade nicht. Ne? Also in der 23 vielleicht musste man schon ein bisschen gucken nach der Tiefe in der Sinne, aber wenn man so, wenn alle fit bleiben, das ist ein sehr, sehr starker 15 beziehungsweise 23.
Okay, jetzt sind wir schon im Gesamtkontext ein bisschen weiter.
Ja, dann lass uns mal gucken, England-Frankreich. Also England-Frankreich, das war eigentlich das Spiel. Hätte England gewonnen, hätte Irland das Gesamte gewonnen. Aber Frankreich hat natürlich mit dem Grand Slam 25:13 in Paris gewonnen. Und am Ende war es auch so ganz kurz, stand es nie wirklich in Gefahr, oder?
Also das Spiel hätte eigentlich nicht 25-13, sondern vielleicht 45-13 ausgehen sollen oder so. England, wie auch in den Spielen davor, im Angriff ideenlos. Smith hat relativ viel ziellos umhergekickt, fand ich manchmal. Weiß nicht, wieso das so war, aber das ist mir auf jeden Fall aufgefallen. Der Nutznießer in dieser Kampagne von diesen Six Nations wird auf jeden Fall Owen Farrell sein. Weil da werden die Laute jetzt größer nach der doch recht enttäuschende Kampagne von England, dass man halt sagt, man braucht doch jemanden zurück mit mehr Erfahrung, der der Spiele besser managen kann. Und also eine Statistik, die mir wirklich mitten im Spiel aufgefallen ist, war Alice Gensch die meisten Meter gemacht. Und wenn der Prop in deinem Spiel die meisten Meter macht, 71 oder so waren es, glaube ich, ich habe es jetzt nicht nochmal extra nachgeguckt, aber das ist so, ich habe das kurz gesehen und dachte mir so, okay, also ich weiß nicht, ob das wirklich die beste absichtliche Strategie ist, dass dein Prop das meiste, also das ist super anzusehen, das sehe ich, ich habe das auch selber genossen in dem Augenblick, als es passiert ist. Ja, hört sich ein bisschen komisch an. Aber weißt du, wenn halt ein Prop reinrennt und halt wirklich Gas gibt, Alice Gensch, ja. Einige Engländer haben den gehasst, also englische Fans haben den gehasst wie die Pest früher, weil der halt so ein bisschen assi war. Aber jetzt haben den, glaube ich, etliche Leute angenommen. Ja. Und der sich auch wirklich reinhängt, für England auch. Und das ist halt so ein aggressives Arbeitstier, sag ich mal so, der die nötige Aggression mitbringt, und dann siehst du den halt die Meter machen und in Kontakt reinlaufen und über die Vorteilslinie rüberkommen, und ja, aber dann denkst du dir, naja, ist das dein eigentlicher Job, und was hast du davon, wenn dein Prop dich so verausgabt und dann im Scrum halt den kürzeren zieht, weil er dann Straftritte vielleicht weggibt, sage ich mal so, ne, gegen Antonio Ulrich oder wer auch immer der Prop auf der anderen Seite war. Und
Antonio Ulrich. Gott. Ja, also ich hatte dir das, ich weiß nicht, nee, wir hatten vielleicht nicht so geschrieben, aber das war also ein Akt, also nach dem ersten Kick habe ich zu meinen Freunden geschrieben, warum steht Gensch hinten hat, so, also als Ballempfänger wie eine Nummer 8, so. Und dann dachte ich, ja, ist vielleicht irgendwie so irgendwas schief gelaufen, und dann war ich so, nee, beim zweiten Mal, da steht er halt wieder. Und dann war es halt so eine absichtliche Taktik, nur hat keine groß verstanden, warum, also war halt nicht so schnell so dann, also sein Antritt war so okay, dann kam die Verteidigung und haben ihn einfach gefressen. Also vielleicht einmal kam er ein bisschen nach vorne, aber 3-4 Mal einfach Endstation gleich. Also
ja, okay.
Weiß ja nicht so, das war gut für die Fantasy-Rugby-Meter gemacht, aber ansonsten grundsätzlicher Plan dahinter fehlt.
Also das ist auch die Frage, braucht England mehr Struktur und ein Coach, der ihnen mehr sagt, was sie tun sollen, oder das Gegenteil? Da bin ich mir noch nicht so recht, also eher so ein Joe Schmidt-Typ oder so, der genau sagt, in der Situation müsst ihr das und das und das machen. Weiß nicht, weil, guckt dir mal die Leute an, guckt dir mal die Starting-Backrow-Spieler an von England oder so, das sind Wahnsinnsspieler, und wieso haben die überhaupt nichts? Also wie konnten, und auch der Rest der Forwards, wieso konnten die überhaupt nichts, wie man sagt, kreieren, generieren, fabrizieren?
Ja. Ich weiß halt nicht, es ist halt so grundsätzlich so ein bisschen ein Rätsel, wenn man sagt, also so Aufstellungssache wäre das eine, so Grundkonzept, also Furbank auf 15 war, also da weiß gerade, hat überhaupt jemand damit gerechnet? Hat er damit gerechnet?
Wahrscheinlich.
Und er hat auch kein gutes Spiel gehabt, auch so ein richtig basic Failure so gemacht.
Wusste er überhaupt, dass er im Spiel ist, sage ich mal so, ne?
Naja, oder dass er den Ball ins Aus bringt, also wohl Kick, und dann fängt er mal ins und bringt es ins Aus. Also war irgendwie so, weiß ich halt nicht so, obwohl Stewart eigentlich komplett gesetzt ist, und ich meine, dann.
Und Freddie Stewart hatte eigentlich eins der besten Spiele, also hat ein besseres Spiel.
Ist einfach ein super Spieler und hat ein Top-Spiel, obwohl es nicht so ganz seine Position ist. Und dann sowas wie, keine Ahnung, Ezekiel auf zweite Reihe und Courtney Laws, also klar kann Laws auf dritte Reihe, aber stell ihn doch mal in der zweite Reihe anstatt Ezekiel, viel besserer Spieler, und pack doch Dombrandt und Simmons irgendwie, bring das irgendwie unter einem Hut auf der dritte Reihe, also. Es gibt so viele gute dritte Reihspieler, und Ezekiel ist halt okay, aber es hat nicht auf dem Level. Also das sind halt Kleinigkeiten, und man kann ja sagen, okay, war das halt der Spielentscheid, aber naja, Spielentscheid für mich, England kickt zu Furbank, er gibt den Ballbesitz direkt zurück zu Frankreich, und im Angriff hat er halt einfach nichts angeboten, und Stewart hat ein tolles Spiel gehabt. Ja, weißt du, also die haben wirklich das Beste gegeben, aber irgendwie, das fehlt halt was. Also, du hast gesagt, was wurde Joe Schmidt mit der Mannschaft? Also, ich glaube, Joe Schmidt wurde auf jeden Fall mehr rausholen aus der jetzigen England-Mannschaft. Das kann ich zuversichern. Und es ist so also einen großen, so können wir gleich dazukommen, so ein bisschen einen gesamten Wrap-up, aber wie geht's halt weiter für mich? Aber lass uns eher so feiern, Frankreich verdient den...
Ja, ach so, das muss man auch sagen, ja,
den da kann Sieg, Fiku mit einer super starken Leistung grundsätzlich, wahrscheinlich Spieler des Turniers in vielen Leuten, in den Augen von vielen Leuten. Was kann man wirklich über diese Mannschaft sagen, was noch nicht gesagt wurde? Fiku legt einen Versuch, Groß, Dupont, also Germany kickt halt geil. Einfach England kam kurz nah dran, aber eigentlich war der Dominanz halt grundsätzlich da von Frankreich.
Deswegen die Punktezahl, die Differenz hätte auch größer sein müssen, meiner Meinung nach.
No. Okay.
Pause oder?
Ja, Pause und dann lassen wir ein bisschen so Revue passieren lassen, wie das gesamte Tour auf und Turnier auf uns gewirkt hat. Ja. Also bis gleich bei Vorpass.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall wo es Podcasts gibt.
So, da sind wir wieder, Teil 2. Wir wollten ein bisschen einfach plaudern über das Gesamtturnier. Big G, hast du irgendwie welche jetzt so spontan Highlights, Lowlights, irgendwas, was hängen bleibt bei dir vom jetzt die Six Nations Turnier aus 2022?
Fangen wir mit den Lowlights an. Das sind zwei Sachen. Darüber haben wir jetzt schon oft geredet. Das wird keine Überraschung sein. Englands Angriff.
Ja.
Also wenig Versuche gelegt. Du kannst halt, ich weiß nicht, du kannst natürlich auch gut in der Defensive sein, aber schon in Schottland verloren, ja. Schottland auch nicht die beste Mannschaft. Aber es fehlt halt, also dafür, dass das halt der reichste Rugbyverband der Welt ist, mit den Spielern, mit 12, 13 professionellen Teams und so, ne? Das muss man sich alles immer mal wieder vor Augen halten. Eddie Jones, Payroll, riesig, ne? Ich weiß nicht, Eddie Jones sagt, naja, Südafrika hat vor der Weltmeisterschaft, vor dem Gewinn in dem Jahr davor nur eine 40% Siegesrate gehabt. Da will er sich, glaube ich, selbst ein bisschen die aus der Schlinge rauskommen, sage ich mal so. Aber das ist wirklich... Von dem Spiel in Frankreich haben wir mehr erwartet, von den gesamten Six Nations haben wir wahrscheinlich von England mehr erwartet. Und die zweite Enttäuschung ist eigentlich für mich auch Schottland. Eigentlich weiß ich nicht, wie irgendwer von uns annähernd auch nur darüber nachdenken könnte, dass die hier halbwegs was reißen werden. Weiß ich nicht, ob ich da zurückdenke an... Finn Russell auf der Lions-Tour, nachdem er eingewechselt wurde und so viele Schotten waren bei den Lions dabei und bla bla bla, aber und das erste Spiel, die haben gegen England super Defensive gezeigt, aber danach auch im Angriff, also wenn Finn Russell nicht feuert und dann weiß ich nicht, auch die Spieler sind ja auch gut, deswegen waren sie ja bald auf der Lions Tour dabei, aber irgendwas klickt halt nicht, ne? Und dann, wie du schon gesagt hast, ist es da das Trainergespann oder ist es halt mannschaftsintern irgendwas, was die halt klären müssen? Ja, wie siehst du, also wenn ich jetzt an die nächste Weltmeisterschaft denke, dann wird es relativ früh für Schottland Schluss sein, ne? England kann sich vielleicht wieder brappeln, aber wie siehst du es denn, wenn wir bei Lowlights bleiben?
Ja, ist irgendwie überrascht, wie unschlüssig das gesamte Konzept von England ist, obwohl die halt viele Spieler haben zur Auswahl. Also es fehlt so ein Gesamtkonzept. Wenn die nur so Boxkicks machen würden, dann wüssten wir zumindest, okay, das ist deren Stil. Jedes Spiel war so ein bisschen anders irgendwie und hat nicht gepasst. Ja, also Schottland hat genau das gemacht, was ich tatsächlich so ein bisschen erwartet habe. So irgendwie so das so große Töne gemacht und dann am Ende nichts geliefert, ehrlich gesagt. Das habe ich schon irgendwie erwartet. Und deshalb fände ich es nicht so als Lowlight, sondern eher so bittere Realität für den. Also dass sie halt nicht auf dem Level sind halt letzten Endes. Und dass sie vielleicht ein bisschen tiefer ansetzen müssen und ein bisschen mehr Consistency liefern müssen. Einfach grundsätzlich, bevor die halt große Töne machen werden, dass sie Six Nations gewinnen werden. Also Wales-Bashing ist eigentlich tue ich ungern, aber irgendwie weiß halt nicht so. Man kann ja sagen, klar, da haben viele Leute gefehlt, aber außer so absolute Wales-Fanatiker sieht keiner da was Gutes dran. Ne? Also man kann halt, wenn man die Wales-Brille einfach absetzt und ein bisschen also versucht, unparteiisch zu sein, denkt man, okay, das ist halt weit weg von das, was nötig ist auf dem Level. Also ich meine, zu verlieren ist das eine, und ich meine nicht nur gegen Italien, also zu verlieren ist das eine, aber die Art und Weise, und klar hat man eng gehalten mit Frankreich, glaube ich, eine relativ geschwächte französische Mannschaft, aber ist egal, aber nichtsdestotrotz, das ist halt nicht auf dem Level, also es war halt nicht nah dran, also da sehe ich halt nicht nur, dass das Problem fehlende Spieler oder fehlende Top-Spieler war oder verletzte Spieler war. Ist auch so ein bisschen irgendwo ein großes Projekt, und irgendwie schließt es zu sehr an letztes Jahr. Also irgendwie trotz allem und das Schlüsse, also jetzt aus dem weiteren Blick, das Thema Wales zum Beispiel, weil man spricht in diese Cycles, so World Cup Cycles, irgendwie das gesamte. Wenn man das Gesamte betrachtet, weiß ich halt nicht, sind die viel weiter als nach der letzten Weltmeisterschaft? Also sind sie in einer besseren Lage jetzt als zum Beispiel kurz vor der letzten WM mit Gatland?
Können sie überhaupt besser sein? Ne? Das ist halt die Frage. Hat Gatland nicht alles aus den Leuten rausgeholt? Das ist ja immer wieder, man muss halt sagen, Wales, ja, also. Also das ist schon das Höchste der Gefühle für die, so eine Halb-Semifinale bei so einer Weltmeisterschaft.
Ja.
Ne? Ist halt die Frage, ob man da noch mehr aus den Leuten rausholen kann. Man kann natürlich argumentieren, 2011 Sam Warburton die rote Karte, vielleicht hätten es gegen Frankreich dann vielleicht geschafft und dann im Finale vielleicht doch noch gegen Neuseeland gespielt, aber ja, Ist Wales nicht die ganze Zeit overrated gewesen und jetzt sind sie da vielleicht ein bisschen auf den Boden der Tatsachen angekommen? Andererseits muss man sagen, guck die letzten 20, 22 Jahre als Six Nations an. Also ich meine, die haben halt schon...
Die haben schon geliefert. Cool, ne? Aber vielleicht hast du schon das ein bisschen Nagel auf den Kopf getroffen mit... vielleicht hat mit Gatland ein bisschen mehr rausgeholt, also schon sehr gute Spiele und er hat so noch 10% rausgeholt aus denen. Und jetzt so seine Generation kommt jetzt eher zu Ende. Also vielleicht hat er die Mannschaft so übergeben und es ist halt der Abbruch sozusagen ein bisschen größer und die Arbeit ist trotzdem eine größere. Und letztes Jahr war vielleicht so ein Pflaster auf ein größeres Problem, man weiß ja nicht. Wir werden es mal sehen, wie die halt dann jetzt im Gesamten hart abschneiden. Aber ich würde eher zu den Positiven wechseln und sagen, dass ich das sehr, sehr gut finde, dass Frankreich wieder am Start ist. Letztes Jahr waren die sehr nah dran und man hat schon Zeichen dafür gesehen. Man sieht schon, wie es halt ist, wenn so das gesamte Struktur passt zwischen Club und Nationalmannschaft und meine Verband und so alles da scheint jetzt nach einigen Jahren alles wirklich wieder zu laufen und man sieht das schon, dass es schön ist, wenn ein Plan zusammenkommt, dass sie halt sagen, okay, wir setzen uns das Ziel 2023 und legen halt alles so da drauf und bauen halt alles dafür auf und so langsam trägt sich jetzt die Früchte und das ist halt, ich glaube, Rugby grundsätzlich braucht eine starke Frankreich, um einfach zum einen das Ansehen zu gewährleisten und zum anderen einfach wirklich eine starke nordhemisphärische Nation da zu haben,
ja,
der einfach so eine andere Art und Weise hat, eine andere Spielweise hat zu den anderen. Ne? Also ja, wie die spielen, eher so in diesem Toulouse-Style, das ist nötig. Und in den letzten Jahren hat das gefehlt, also in den Jahren davor hat es gefehlt. Und das hat mich auf jeden Fall, trotz meiner Liebe für Irland, das hat mich einfach gefreut zu sehen, dass sie zurück sind.
Es kann für Kontinentaleuropa, für Rugby nur gut sein, wenn Frankreich gut ist, sage ich mal so. Man muss sagen, Fußball-Weltmeister ist Frankreich geworden 2018. Und egal, wie die Six Nations 2023 ausgehen, ich glaube jetzt nicht, dass Frankreich da abschmiert, es ist super für die Rugby-Begeisterung in dem Land. Als Lead-Up für 2023. Ich weiß nicht, ob Deutschland irgendwie oder jemand, andere Nation davon in Europa, westlichen Europa noch davon, außerhalb der britischen Inseln davon profitieren können, aber ich hoffe es mal. Also Rugby verbindet man immer so ein bisschen, jeder weiß, dass in England irgendwie Rugby gespielt wird oder so, aber wenn ich oft das mal mit Leuten über Frankreich rede, die sagen, was, Frankreich, Rugby und so, dann muss ich so, ja, das ist schon die zweit populärste Sportart, denke ich halt. Ja. Ne? Das wissen die Leute halt gar nicht. Und wenn da halt mehr los ist, rugbymäßig, mehr deutsche Zeitungen darüber berichten, dann ist, vielleicht flammt das nur kurz auf oder so, aber alles mitnehmen, was es gibt, meiner Meinung nach. Ja, also, Frankreich Highlight.
Und Highlight auch, glaube ich, mal grundsätzlich, dass quasi aus dem Autumn-Turnier oder Autumn-Internationals, dass die Mannschaften wie Frankreich und Irland diesen Form, diese Leistung und
Konsistenz,
alle
Stärke,
genau, das hat mitnehmen können und es nicht irgendwie so stückweise waren. Also das sind Frankreich und Irland waren zwei starke Mannschaften im Herbst und die sind kontinuierlich halt dabei und irgendwie erweitert und das sind zwei starke Mannschaften für die Weltmeisterschaft. Also egal, was jetzt noch dazwischen kommt, aber das war positiv auf jeden Fall. Und positiv einfach grundsätzlich zu sehen, dass Italien wieder, wie gesagt, also von vornherein ja so die Leistung ansetzen kann, um vielleicht wettbewerbsfähig wirklich zu weit bleiben, halt auf dem Level.
Zumindest etwas spannendere Spiele bieten können. Ne? Das ist schon mal was wert. Ne? Ich habe mir mal die Statistiken angeguckt. Ne? Da sind halt ein, zwei Siege gegen Schottland, ein Unentschieden gegen Wales und vielleicht ein Sieg gegen Irland oder so mal unglücklicherweise für Irland von Italien in den letzten 20 Jahren oder so. Ne? Deswegen, wenn die ein bisschen attraktiver spielen, also das Ziel muss es sein, dass das dritte Spiel, was ja immer, das dritte Spiel, damit meine ich das Italien-Spiel. Das ist ja meistens immer das Samstags-Mittagsspiel oder das Sonntagsspiel irgendwie. Das ist ja selten das Freitagabendspiel oder Sonntagabendspiel. Oder so. Aber wenn man sagt, okay, das gucke ich mir doch an, weil ich mir ein bisschen erwarten kann, dass es ein bisschen spannend wird oder so, dann ist schon mal viel gewonnen.
Ja. Gibt es noch was anderes vom Six Nations? Irgendwie, was wir loswerden wollen?
Nee, England schlecht.
Hast du eine Idee?
Fantasy Rugby verkauft. Ja, habe ich. Habe so viel anderes in meinem Leben zu tun.
Nee, du weißt halt nicht, wie es irgendwie ausgegangen ist, oder? In der Zusammenstellung, Zusammenfassung von unseren Ligen.
Sag doch, wer ist denn auf Platz 1 mit wie vielen Punkten?
Auf Platz 1 ist Nator, also außer du kennst, wer das ist, müssen wir noch herausfinden, mit 3987,7 Punkte und im zweiten Platz leider ich mit 3976,4 Punkten.
Also, wie viele Punkte Unterschied sind das?
Kurz über 11, 12 Punkte. Das war halt einfach am letzten Spiel, aber ich einfach wirklich ein bisschen zu schlau zu sein und habe Gareth Davies gewählt als Gedrängehalb anstatt Dupont und Davies hat 6 Punkte reingebracht, was natürlich im Vergleich zu das von Dupont mit 73 irgendwie vielleicht doch nicht so schlau war. Aber so ist es halt manchmal. Grundsätzlich war es ein gutes Turnier, außer zum Beispiel für dich. Du wurdest, also ich weiß nicht, wie du warst so schlecht, dass ich nicht mehr auswerten könnte, wie tief du warst in der Gesamtwertung.
Also insgesamt bin ich noch, ich gucke jetzt Vorpass Rugby 2022, ja, ich bin auf Platz 21.
Ja, aber eigentlich legen wir beide Ligen zusammen und da bist du noch schlechter, als ich meine, das ist halt.
Naja. Ja, ich weiß auch nicht, wie das
Was ist, also wo ist es alles schiefgegangen bei dir?
In der zweiten Runde, als ich nicht die Mannschaft aufgestellt habe wahrscheinlich.
Whoops.
Keine. Ja, und dann ein anderes Mal habe ich auch noch gegambelt, glaube ich. Das war dann Runde 3 oder Runde 4. Da, ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen, wenn ich aufgestellt habe. Aber das zieht sich bei mir durch wie ein roter Faden. Faden, ne? In allen Fantasy- und Tipping-Coms, sei es Super Rugby oder sonst wie, bin ich halt recht schlecht.
Ja, okay, wenn du weißt, wer Nator ist oder Nator, wenn du weißt, wer du bist, schreibe uns mal fragen@vorpass.de und wir setzen uns mit dir in Verbindung und überlegen uns, was wir dir schenken können, beziehungsweise Zeit mit uns. Auf jeden Fall, geht immer.
Also ich will noch nicht mal Zeit mit mir selber verbringen. Wie sollte dann andere davon was haben?
Aber grundsätzlich sehr spannend. Ich hatte auf jeden Fall neben den gesamten auch viele Nebenwetten, zum Beispiel unter anderem mit dir und unser guter Freund Jan Simon zum Beispiel. Also vieles, viel Gutes für mich springt dabei raus, muss ich mal zugeben.
Ja, ja, also wir werden in Berlin irgendwie mal essen gehen. Meckes, kleines Happy Meal oder so für 8 Euro. Da werde ich die Spendierhosen anziehen, wenn ich nach Berlin komme.
Endlich mal. Was gibt's in der Rugby-Welt sonst?
Rugby-Trophy oder wie man das auch immer sagt. Deutschland hat gegen Schweiz gespielt als Appetizer, würde ich jetzt nicht sagen, für die Six Nations. Aber ja, zu Hause in Heusenstamm hat Deutschland gegen die Schweiz gespielt und man hat gegen die Schweiz im Hinspiel verloren. Und zwar, ich weiß gar nicht mehr wie viel. Auf jeden Fall letztes Jahr hat man, oder vorletztes Jahr noch verloren. Und Deutschland hat auch gegen Belgien noch verloren vor ein paar Wochen, glaube ich, auch noch. Lange Rede, kurzer Sinn, also 500 Zuschauer in Heusenstamm. Es war ultra windig, also sobald der Ball übergepasst würde, über irgendwie oder gekickt wurde, über Kopfhöhe, unglaublich schwer. Also da waren Lineouts dabei, es waren zwei deutsche Kommentatoren, man konnte bei Rugby Europe, konnte man sich das Spiel anschauen, nachdem man sich registriert hatte. Zwei deutsche Kommentatoren auch, haben sich manchmal fassungslos gezeigt, so was der Schiri, also da waren Lineouts dabei, da ist der Ball auf die andere Seite geflogen vom Lineout, wurde trotzdem weitergespielt, obwohl man ja sagt, der Ball muss ja nur die ersten 5 Meter gerade fliegen, aber naja. Ja, weiß ich nicht, die erste Halbzeit hat man vielleicht die Schweiz ein bisschen durch eigene Fehler und durch eigene Unachtsamkeit die Schweizer überhaupt mitspielen lassen. Die beiden deutschen Kommentatoren meinten halt, schlechteste erste Halbzeit, die sie seit langem von der deutschen Mannschaft gesehen hatten. Der DRV hingegen auf der Insta-Seite meinte, überzeugender Sieg gegen die Schweiz, naja, 34-25. Es waren halt ein paar Flüchtigkeitsfehler dabei und ich konnte auch nur bis zur 60. Minute schauen. In der zweiten Halbzeit wurde es dann besser. Man hat halt versucht, Deutschland hat versucht, schnell zu spielen, hatte ich das Gefühl. Und deswegen Schnelligkeit und kontrolliert ist was anderes als hektisch. Ja. Und deswegen hat es oftmals, so wie ich es gesehen habe, in Hektik ausgeartet. Aber es ist halt auch schwierig zuzuschauen. Ich meine, das war jetzt nicht die Kameraführung wie bei den Six Nations oder so. Obwohl es echt nicht schlecht war. Ne? Also ich habe auch schon schlechteres gesehen. Oder es ist auch immer noch besser, als gar nicht zuzuschauen oder so. Gar nicht zuzuschauen zu können. Ja, das war so ein Sieg, den man einfach... Das Ding muss man einfach gewinnen, wenn man irgendwas in Europa halbwegs reißen will oder so. Wenn man überhaupt in dieser Six Nations C oder in der zweiten Gruppe da irgendwie bestehen will, dann muss man die Schweiz schlagen, weil es vor dem Spiel hatten, glaube ich, beide Mannschaften ähnlich viele Punkte, waren so im Mittelfeld, unteren Feld eher, sage ich mal so. Weil Belgien und Polen sind auch noch davor. Ich weiß jetzt nicht, was mit den Spielen gegen die Ukraine ist. Und wie das mit Russland in der ersten, wie es auch immer heißt, in der Liga da drauf gewertet wird oder so. Naja, auf jeden Fall habe ich das auch geschaut. Das heißt, Deutschland, das Spiel gegen Ukraine wird meines Wissens jetzt nicht mehr stattfinden, was in 1-2 Wochen stattfinden sollte. Und dann war es das, glaube ich. Georgien hat gegen Spanien gewonnen. Also die standen schon vorher als Nummer 1 fest von der Zweijahreswertung und haben jetzt auch halt die, die Liga da gewonnen. Also Championship 2022 heißt es, glaube ich. Mit 20 Punkten und haben auch nur einmal unentschieden gespielt gegen Portugal, was wahrscheinlich eher eine Überraschung war. Rumänien hat erwartungsmäßig gegen die Niederlande gewonnen und wird als europäische Mannschaft an diesem Rapid Charge Turnier teilnehmen. Ja, ansonsten super Rugby.
Wie super war das?
Ja, viele Spiele abgesagt wegen Covid oder 2 oder 3 Spiele abgesagt. Rebels wieder enttäuschend. Fiji und Drua wird immer besser. Mussten sich ganz knapp Western Force geschlagen geben. Und Spiel des Wochenendes war wahrscheinlich Reds gegen Brumbies. Wahrscheinlich der Kampf der beiden besten Fly Halves, die in Australien spielen, Noah Lolesio und James O'Connor. Ja, ich habe es auch morgens geguckt, das Spiel war ganz gut anzusehen, aber wie war denn das Ergebnis? Muss ich nochmal nachschauen. Also so toll kann es auch nicht gewesen sein, sonst wüsste ich es noch. Also ich denke immer noch, dass in Runde 9 oder 10, wenn es dann halt zum Clash gegen die Kiwi-Teams kommt, dass da die Australier untergehen werden. Lass mich gerne eines Besseren belehren.
Wie immer.
Ja. Ansonsten Deutschland, Super Rugby, Six Nations. Ach, ja. Zweite Bundesliga geht auch wieder los. Dieses Wochenende.
Spannend für dich, aber nicht zum selben Spiel.
Nee, Knie immer noch nicht okay. Aber alle, die in München sind oder Umgebung, Unterführung zu Hause gegen MRFC. Unterführung wahrscheinlich die und Überraschungsmannschaft der zweiten Bundesliga Süd, ohne uns über den Klee loben zu wollen, spielen gegen den MRFC, die immerhin 2 Nationalspieler in ihren Reihen haben. Die Nummer 8 und Nummer 10 haben für Deutschland gespielt am Wochenende und die werden auch beim MRFC auflaufen, soweit ich informiert bin. Ja, das ist mein Wochenende. Ich werde Bratwurst verkaufen, denke ich. Und am Donnerstag beim Training ein bisschen die Jungs ein paar Tipps geben und so, ne, weißt du.
Ah ja, na klar. Das kenne ich von dir so gut. Dann sagen wir wahrscheinlich Tschüss für heute, oder? Sonst?
Ja, ich glaube. Okay. Ich kann noch ein bisschen von meinen Knieschmerzen erzählen.
Nee, das machen wir wann anders. Das machen wir privat. Dann sagen wir auf jeden Fall vielen Dank, besonders auch fürs Mitmachen beim Fantasy Rugby. Hat, glaube ich, auf jeden Fall Spaß gemacht, besonders, dass ich auf jeden Fall immer wieder Big G geschlagen habe. Und wir bedanken uns fürs Zuhören heute und sehen bzw. hören uns nächste Woche wieder bei Vorpass.
Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Bahlmann, Donal Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.